Moin Leute und herzlich willkommen zur 32. Folge Dreipunktaufnahme, dem zweiten Argetechnica Special. Wir sitzen hier mit Andreas und Gerrit von Richie Bros und wir sprechen heute über Auktionator-Gebrabbel, wir sprechen über Pistenraupen im Vorgarten und dem dritten Leben vom Class Jaguar 800, der irgendwo in Westpakistan als stationär den Mais häckselt. Also, viel Spaß dabei.
Aber Tiguan ist ja ein tolles Auto. Kannst du auch bei Richie Bros ersteigern?
Selbstverständlich. Jeden Wagen. Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Also es ist 7.30 Uhr und ein bisschen auf der Argetechnica. Was guckst du mich jetzt an?
Ich frage mich, ob du schon wach sein kannst.
Ja, sicher.
Wann bist du schon wieder ins Bett?
Ja, so halb drei.
Ja, stimmt, da hast du auf dem Podcast hochgeladen.
Mhm. Und das will, ja.
Ja. Ein guter Mitarbeiter, der Klaas.
Mhm. Ja, ja. Guter Mitarbeiter, ne? Ja. Hast du auch so gute Mitarbeiter? Oder bist du auch dein bester eigener Mitarbeiter?
Ich habe dir ja wohl gestern Abend wieder alles hergerichtet und du musstest nur, bis auf dass ich die Scheibe unten gelassen habe, habe ich dir eigentlich alles so...
Du hast dein Zeug rausgenommen und hast erstmal die Scheibe von der Fahrradtür offen gelassen. Ich weiß nicht, was du mir hergerichtet hast.
Ich habe dir den Schlüssel gelegt, sodass du dich wie immer um nichts kümmern musst. Du musst nur ankommen und da sein.
Mein Hase.
Ich hab dir, und in der Nacht davor habe ich dir dein Bett oben alles aufgebaut.
Ja, das hast du gemacht, das stimmt.
Mensch, klar.
Das war nett.
Ich, wenn Bärbel nicht da ist, muss ich den Pfad übernehmen. Ja, genug Quatsch. Mhm. Wir haben heute zwei Gäste bei uns im Podcast. Zweite Special-Folge auf der Agritechnica, Folge 32. Herzlich willkommen, Andreas und Gerrit.
Danke, morgen.
Servus.
Von mir eher bekannt auf Instagram, dass ich mit Richie Bros zusammenarbeite, war inzwischen, glaube ich, 5 oder 6 Mal schon bei der Auktion. Jedes Mal wieder schön vor Ort zu sein. Jedes Mal spannend, was es für Maschinen gibt. Und nächste Woche steht wieder Auktion an. Diese Woche ist Agritechnica. Und deswegen sind wir hier. Mal ein bisschen quatschen, was ansteht, wie die Auktionen so laufen. Vielleicht ein bisschen Einblicke geben von eurer Seite, wie das so abläuft. Würde ich sagen.
Sehr schön, wir freuen uns hier zu sein. Dankeschön. Erstmal Agritechnica. Ich glaube, die ganze Woche wird für uns busy. Für euch wie für uns. Mhm. Ja, wahrscheinlich für alle anderen, die hier rumtun.
Habt ihr nicht eine Auktion jetzt auch relativ nah hinten dran?
Ja, nächste Woche.
Ja, dann, ne? Nächste Woche haben wir Auktion.
Ja.
Wieder in Meppen. Montag, Dienstag, Besuchertage, wie immer. Und Agritechnica ist sicherlich... Ja, eine Veranstaltung, wo sich die Landmaschinenwelt trifft, aber genauso auch bei uns in Meppen. Das ist immer eine Netzwerkveranstaltung, immer ein großer Austausch. Ja, auch wenn das für euch Bayern ein bisschen weiter weg ist.
Baden-Württemberg.
Ich bin so von Bayern.
Nee. Du bist Baden-Württemberg. Ich bin aus Bayern.
Er ist aus Bayern, ja.
aber sicherlich immer sehr interessant, dort nach Meppen zu kommen. Hm. Völlig. Oder, Jonathan?
Also ich muss gestehen, ich habe noch nichts gekauft bisher. Ich habe selber mitgesteigert. Aber allein schon das Anschauen, das Schauen, was ist auf dem Markt, so wie sind die Maschinen. Immer mal wieder auch ganz special Maschinen dabei. Jetzt im Frühjahr war so ein Truck, der Nachfolger vom MB-Truck da, mit diesem teilweise Stufen- oder Lastschaltgetriebe. Sieht man halt auch nicht alle Tage, kann man halt auch nicht alle Tage mal so gutachten, aber auf jeden Fall immer spannend, die Maschinen, die vor Ort sind.
Weißt du noch im März, die 4 Pistenraupen?
Ja, die waren auch geil. Die waren auch schon 2-mal waren schon Pistenraupen da, ja, oder 3-mal sogar.
Immer mal wieder, ja, haben wir die dort.
Und dann aber Pistenraupen direkt aus dem Skigebiet oder die zum Maisschieben genutzt wurden?
Die sind aus dem Skigebiet und die müssen dann natürlich umgebaut werden. Kennst du ja selber mit diesem Kühlungskit, damit die dann zum Maisschieben benutzt werden können. Einer meiner Kunden in Bayern hat eine gekauft und der hat tatsächlich, der nutzt die zur Moorpflege. Also die haben so größere Moorgebiete und da hat der jetzt irgendeinen Mulch hinten dran, mhm, und nutzt jetzt da, ja, und hat die bei uns gekauft.
Auch mit den Stahlketten alles gleich.
Mhm. Das Transportieren ist halt immer ein bisschen tricky, aber.
Ja, ich meine, der Bodendruck, genau, im Moor ist das ja nicht verkehrt. Ist ja auch, ich glaube, es gibt sogar manche Feuerwehren, die für Moorbrände Pistenraupen angeschafft haben. Oder irgendwelche Mannschaftsfahrzeuge. Mhm. Wenn, also nach dem Leben, wo das Mannschaftsfahrzeug quasi die besoffenen Leute von der Hütte abgeholt hat, Danach geht's einmal dann durchs Moor. Ja.
Oder kleinere Skigebiete kaufen sowas auch. Mhm. Weißt du, wo die halt sagen, okay, ich kann mir so ein Ding nicht neu leisten, die sind ja auch nicht so günstig neu. Und kaufen wir dann sozusagen das zweite Leben von der Piste ab.
Wisst ihr, was so ein Pistenbully 800 kostet, neu? So ungefähr?
Boah, neu kosten die ein Vermögen, glaube ich, oder?
Glaub wohl auch. Also ich habe noch keinen gekauft, keine Ahnung.
Nee, ich weiß nicht. Also es ist nicht
so mein Business. Ich frage mich halt immer, wie da der Markt ist. Also ich meine, bei euch natürlich der Vorteil, dass es ja nicht jetzt nur innerdeutschland ist, sondern relativ europaweit, oder? Oder weit gestreut. Aber so der Markt für so eine Pistenraupe ist ja relativ beschränkt.
Es ist halt, die Sache ist, meistens wird die gekauft, wird dann bis zum Tode sozusagen gefahren wahrscheinlich. Mhm. Natürlich immer gewartet etc. Aber danach, ein zweites Leben für so eine Pistenraupe kann ja entweder nur im Schnee passieren oder du baust sie um.
Eben, genau, das meine ich ja. So, ja. Es kann ja nicht jeder so ein Ding gebrauchen. So ein Schlepper hat halt jeder Betrieb, aber eine Pistenraupe ist ja eher so eine Nische. Aber trotzdem interessant, weißt du noch, ich meine, waren die nicht aus dem Zillertal oder woher kamen die?
Irgendwo da unten auf jeden Fall, Richtung Alpen. Kommen die her.
Ja, und generell Alpen geht ja dann wieder, ne? Auch für die Skigebiete dann zum Nutzen. Du hast ja dann aus dem französischen Teil.
Also irgendein Käufer wird sich, glaube ich, finden. Kommt dann ja mal auf den Preis an und auf den Markt. Mhm. Wenn es wirklich fast keiner haben will, dann ab irgendeinem Preis stellt sich das Ding bestimmt auch irgendwer in den Garten oder so.
Kann ja, ja.
Haben beruhigt. Ich glaube, so eine Pistenraupe?
Haben beruhigt. Vielleicht wäre das auch mal
was. Hätte ich jetzt auch nichts gegen, ehrlich gesagt. Wir haben eine Kundenanlage, die schiebt mit einer Pistenraupe. Die Haufen sind aber auch gewaltig hoch. Also es ist auch nur ein Haufen. Der ist 12 bis 15 Meter hoch und das geht mit einem Trecker mit so einer richtig steilen Kante schon nicht mehr so wirklich gut, weil die super schnell ist.
Ja.
Ja. Ja. Aber wenn ich mir das hier unten so angucke, gibt es jetzt nicht nur Pistenraupen, Bagger, also Baumaschinen und so macht ihr auch. Ist denn euer Hauptgeschäft die Landtechnik oder ist das eigentlich was ganz anderes?
In Deutschland ist das Hauptgeschäft Landtechnik. Mhm. Weltweit, wir sind ja kanadisch-amerikanisches Unternehmen. Da sind die Hauptmaschinen alles Raulen, Baumaschinen lastig. So, das ist unser Kerngeschäft, da kommen wir her. Baumaschinen und Transport, also LKWs, Trailer, jegliche Art von Anhänger, gerade in Amerika. Und bei uns in Deutschland ist es sehr stark Fokus auf Landmaschinen. Du hast den Hof immer gesehen, Jonathan, ne? Mhm. Weiß nicht, 80-85%. Und natürlich stehen da auch Minibagger, da stehen auch mal Radlader dabei. Aber der Rest sind eigentlich landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.
Was du auch sagen musst, also das kenne ich aus meiner Zeit aus Kanada noch, da ist ja wirklich Ritchies in der Landtechnik sehr stark. Das muss man noch dazu sagen, Deutschland ist einer der größten Märkte und Nordamerika, Kanada, da ist ja Ritchie als Händler, als Plätze neben den ganz normalen Agrartechnikhändlern, also neben Case, John Deere etc. Und die Plätze sind so groß, dass da wirklich die ganze gebrauchte Technik teilweise drüber läuft.
Und, okay, aber das ist dann auch immer nur so, sag ich, 3, 4, 5 Mal im Jahr eine Auktion, ja. Oder machen die das in Amerika dann in einem kürzeren Zyklus?
Also zum Beispiel jetzt Saskatoon, Edmonton in Kanada, so eine der größten oder die zwei größten Landtechnikstandorte, die haben auch so wie wir 5, 6 Auktionstermine, wir haben jetzt 4 in Deutschland, und da ist es noch wie so ein Festival, also da treffen sich dann die ganzen Farmer auch außenrum.
Also richtig live noch, halt, weil die deutschen Auktionen sind ja quasi nur noch online, wenn ich das richtig verstanden habe. Und in Amerika wird noch so richtig...
Da wird noch
live, einer drauf gemacht.
Live richtig...
Ja, genau.
Typische Gesinge gemacht. Und da ist es wie ein Festival.
Das lieben und geliebt haben.
Ja.
Aber genau. Die Online werden aber auch online versteigert. Mhm. Also es gibt kein Ramping in dem Sinne. Also es gibt manchmal Live-Veranstaltungen, hängt ein bisschen von der Auktion selbst ab. Aber genau, wir haben trotzdem noch die Auktionatoren, die, Erik macht das nochmal so schön vor.
187. Ja, aber witzig, letztes Wochenende war in Marbach Auktion vom Zuchtverband. Die haben da ihre Pferde verkauft und da ist auch, also das ist noch so richtig, der Auktionär steht da vorne und der redet genauso wie du. Mhm. So richtig schnell. Du kannst ja wohl auch online mitbieten oder per Telefon. Dann stehen da die Preise so immer dran. Klar, es sind Pferde und keine Landmaschinen, aber da ist es noch so richtig oldschool. So.
Ja, da gibt es ja sogar Challenges von Auktionatoren, die dementsprechend schnell reden können. Weil zum Beispiel Viecher werden sowieso noch über Auktionen verkauft, aber da gibt es wirklich Leute, die sich da in so einen Raum setzen und zusammen dann auktionieren wer irgendwie schneller die Zahlen hochkuschen kann, weil das ja so ein Gesang ist.
Das ist ja so one and a two und dann geht's wieder immer wieder zurück, so ein Pendeln ist. Ich habe mir da nur einmal so ein Video angeguckt, wie das funktioniert. Ich habe es trotzdem nicht hingekriegt, lange nicht, aber
das können wir euch gleich nochmal nach dem Podcast zeigen.
Braucht auch ein bisschen Erfahrung.
Ja, ja.
Auf jeden Fall spannend immer.
Aber generell über das Thema, jetzt sprechen wir gerade über Live-Auktionen, haben wir die Live-Auktionen haben wir in Europa zu Corona eingestellt. Weil es ist natürlich ein riesen Aufwand. Du brauchst den Auktionator, der meistens aus Amerika, Kanada, Australien kommt. Dann hast du dazu dieses Upramping, was Andreas gerade sagt. Also die Maschinen werden ja alle vorgefahren in dem Theater.
Mhm.
Das ist unglaublich viel Arbeit. Dann weißt du, teilweise läuft die Maschine nicht an oder so. Kann ja auch mal passieren. Mhm. Vor allem im November oder März. Und es ist einfach, du hast online eine ganz andere Reichweite.
Ja, klar.
Mit der du viel mehr Leute erreichst. Und ich weiß es noch aus Nordamerika, mein Chef in Kanada, der hat, der wollte niemals ins Theater fahren. Also der ist nie zu Riches hingefahren. Der ist lieber daheim gesessen und hat von daheim am Handy mitgeboten.
Mhm.
Manche Leute wollen halt nicht, dass sie gesehen werden, teilweise beim Bieten oder beim Gesteigern.
Und vor allem, was sie dann kaufen.
So, ja. Was sie kaufen.
Ja. Für welchen Preis.
Für welchen Preis. Genau. Und für ihn war das halt immer bequemer. Der ist halt auch immer, so wie wir in Meppen haben, zu den Besuchertagen gekommen, hat sich die ganzen Maschinen angeschaut, ist durchgelaufen und hat da 3 Lexions auf einmal damals gekauft. Hat sich die Maschinen angeschaut, hat die getestet, ist dann heimgefahren, hat sich aufs Kanapé, auf Norddeutsch Couch, Sofa, hat sich dort hingesetzt und hat dann von seinem Sofa aus auf die Maschinen geboten und die dann dort auch gekauft.
Ist ja auch viel entspannter so gesehen, oder? Ich meine, du hast jetzt, absolut. Du hast ja auch viel mehr Zeit, so wenn der Auktionator jetzt hier so das durch, hier im Theater das durchbatcht und sagt so hier zack, zack, zack und redet und in dem Moment, wo das Fahrzeug durchgefahren ist, ist es verkauft, oder?
Ja.
Und es wird ja immer um 2 Minuten verlängert, sobald einer den Preis erhöht. Ich meine, es gibt ja diese fixen Staffelungen ab. Am Anfang sind es ja 5 Euro und dann geht es irgendwann auf 25 oder so. Und irgendwann bist du ja dann in Stufen von 2.500 Euro. Und du, sobald einer bietet, verlängert sich ja die Zeit wieder um 2 Minuten. Dann hast du ja auch wieder Zeit, um dir das nochmal überlegen. Okay, bin ich das bereit? So, also für mich eine entspanntere Auktion oder die Vorstellung, damit zu bieten, ist entspannter auf jeden Fall.
Viel und ist ein, in dem Sinne schon ein bisschen anderes Geschäftsmodell. Das ist genau das, was du gesagt hast. Wenn du live eine Live-Auktion hast, wo der Auktionator brabbelt und diesen Gesang macht, um die Maschinen zu versteigern, da wurde jede Maschine innerhalb von 1,5 Minuten wurde die versteigert. Und dann warst du abgelenkt, dann warst du am Handy, dann hast du dich mit deinem Sitznachbarn unterhalten oder mit deinem Netzwerk. Ne? Mhm. Das war ja immer auch eine Netzwerkveranstaltung. Und da war jede Maschine innerhalb von 1 Minute verkauft. Egal, wie groß sie war.
Mhm.
Keine Rolle gespielt. Und seitdem das umgestellt wurde auf online, ist genau das, was du sagtest, wenn innerhalb der letzten 2 Minuten ein Gebot kommt und verlängert sich das nochmal um 2 Minuten und dann nochmal um 2 Minuten, bis wirklich keiner mehr bietet. Und genau das, was du sagtest, gibt den Käufern und dem Bieter die Möglichkeit, nochmal ranzuzoomen, nochmal sich die Bilder anzuschauen, nochmal zu schauen, was muss ich vielleicht an der Maschine reparieren oder was muss ich auch nicht reparieren. Muss ich nochmal überlegen, wie viel er noch gewillt ist, dabei zu tun.
Nochmal mit der Chefin reden, ob man nochmal 2.500 Euro mehr setzen kann.
Zum Beispiel, ja.
Der Bank, der Hausbank.
Der Hausbank.
Habt ihr denn auch gemerkt, dass ihr andere Preise damit erreicht und generell sich das Käuferverhalten ganz anders darstellt? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich da jetzt sitze, ich weiß nicht, hatte man sonst auch so ein Paddel in der Hand, womit man sich dann immer gemeldet hat?
So eine Bieter, so eine Bidding Number.
Und bevor du dann so die Katze im Sack kaufst, hätte ich gesagt, zögerst du einmal mehr und bietest nicht mit, wo du jetzt vielleicht online sagen würdest, ja, nö, geht schon, ne?
Du gibst online viel schneller und leichter Geld aus.
Ach so, bist du dem schon mal öfter verfallen, oder wie?
Nein.
Wieso?
Ich habe letztens eine Drohne bestellt, wo ich... Ah, gut, da war ich nicht so nüchtern, aber ist egal. Aber
Stammgast bei Casino Royale.
Du auf anderen Seite. es ist halt diese Zögerung, okay, nochmal ein bisschen was reinzugeben. Vielleicht bin ich ja doch nicht der Letzte und vielleicht ein bisschen noch, ist am Handy einfacher. Ich meine, warum ist Amazon so groß geworden?
Hey, und es ist halt auch ein unglaublicher Nervenkitzel. Also wo ich da mitgeboten habe, du setzt dir dann halt so dein Ding. Ich habe mir damals gesagt, okay, 15.000 Euro ist mein persönliches Limit. Wenn ich ihn dafür bekomme, dann kaufe ich ihn. Und ich denke halt, jeder setzt sich so sein persönliches Limit. Und der eine sagt halt, okay, ich bin bereit dafür 15.000 zu zahlen. Der andere sagt, ich bin bereit 18.000 zu zahlen. Und der, der für sich selber eben das höchste persönliche Limit gesetzt hat, der kriegt zum Schluss. Aber allein schon dieses nochmal draufklicken und dann dieses Gefühl so, oh Gott, kriege ich ihn jetzt? Oder klickt ein anderer nochmal drauf? Oh, es ist so spannend, das macht so viel Freude einfach.
Das ist eigentlich, also das Geschäftsmodell ist gar nicht, dass man Maschinen kauft, das ist ja wie ein Glücksspiel.
Ja, ja, es ist wirklich so. Also
wir haben in Vegas auch eine Versteigerungs-Yard, die, du dachtest, dein Limit waren 15.000 Euro. Für wie viel ist die weggegangen?
19,8 ging der dann. Ja. Und ich habe mir bewusst nur ein Limit von 15.000 Euro freischalten lassen, so,
damit du nicht auf dumme Gedanken kommst.
Genau. Damit, genau, eben, dass man nicht in diesen Kaufrausch kommt. Aber trotzdem war es halt übel, der Nervenkitzel, so.
Und du hast halt die sofortige Verfügbarkeit, ne?
Klar.
Wenn du höchstbietendster dann bist und du brauchst die Maschine, du zahlst und innerhalb von 7 Tagen steht die Maschine bei dir auch noch. Kann eingesetzt werden, ne?
Man muss natürlich gerade eine Auktion sein, wo man dann...
Die Piste kannst du dann bei dir in den Vorgarten stellen, so wie du sagtest.
Ja, ganz dringend.
Gut, du hast eh zu viel Platz bei dir oben hoch rum.
Da kann so eine Raupe noch. Da können wir ruhig noch eine Raupe hinstellen, auf jeden Fall.
Ja.
Nee. Du hast gerade gesagt, die Katze im Sack hattest du gerade angesprochen. Das ist natürlich auch wichtig. Wir haben jetzt gerade über dieses ganze Bieten, wie bietet man gesprochen. Also natürlich zuerst registrierst du dich als Bieter, dann kannst du bei uns mitbieten. Wichtig dabei immer nicht zu vergessen, nur als Gewerbetreibender, / Landwirt, Lohnunternehmer, also keine Privatpersonen. Und natürlich kannst du davor die Maschinen anschauen. Das ist uns auch immer ganz wichtig. Wir haben 2 Besuchertage vor jeder Auktion, 2 oder manchmal auch 3, kommt drauf an, wo du zu uns kommen kannst, nimm dir die Zeit, schau dir die Maschinen an, hol dir den Schlüssel ab, start die Maschine, fahr ein paar Meter vorwärts, rückwärts, probier es aus. Wir sind auch offen und ehrlich, es kann auch jemand mit seinem Stecker kommen, hier mit der UBD-Dose oder wie heißt es, und die anstecken und mal den Serviceverlauf der Maschine auslesen lassen.
Du kannst ja nur Vertrauen aufbauen eigentlich.
Ja, wir können nur so transparent verkaufen, wie es geht.
Mhm.
Und das tun wir dagegen, um diese Katze im Sack zu kaufen. Erstens die Besuchertage, zweitens die Inspektionen, die wir machen. Also wir schauen die Maschinen ordentlich an, wir machen ordentlich Bilder, wir machen teilweise jetzt mittlerweile Videos, 360 Grad Videos, dass du den Schlepper dann hin und her schieben kannst oder den Mähdrescher. Und was wir auch machen, in der Zukunft wird das auch nochmal ein Thema sein, natürlich nochmal mit Kamerasystemen zu arbeiten, dass du dann sozusagen virtuell eintauchen kannst in eine Maschine, die vielleicht in Australien steht. Oder in Caruso in Italien, dass du dann sozusagen eine Brille auf hast, wie so eine VR-Brille.
Krass.
Und dann wirklich die Maschinen sehr explizit anschauen kannst.
Wir gehen mit der Zeit, wohlgemerkt.
Mhm. Ja, klar. Entweder gehst du mit der Zeit oder
du gehst mit der Zeit.
Oder du gehst mit der Zeit, ja. Das ist auch so ein deutscher Satz wieder.
Ja.
Das ist wie die Tür, musst du durch.
Wow. Deep, Garrett, deep.
Ein Satz dazu.
Ja.
Um das von Garrett noch ein bisschen weiter auszuführen. Jede Maschine, die bei uns ankommt, da sagen wir, liefert möglichst früh an, damit wir die Fotos machen können, die Inspektion machen können, ganz transparent auch Mängel darstellen können, damit die Kunden, die auch von weiter weg sind, jetzt sind wir wieder bei euch, Baden-Württemberg, auch wenn ihr es mal nicht schafft vorzukommen, kriegt vorab schon alle Infos, habt ihr aber trotzdem noch Fragen, kontaktiert uns, ruft uns an. Von uns ist immer einer auf dem Hof. Wir können dann auch mal Videocalls mit euch machen dann praktisch, ne? Dass ihr dann auch direkt die Maschine vor Ort seht. Wir beantworten die Fragen für alles, wo wir die Daten zu haben. Und deswegen sagen wir auch den Verkäufern, wenn ihr Reparaturen an den Maschinen machen lassen, gebt uns das mit. Das wird dann alles geschwärzt, wird dann aber mit hochgeladen. Aber das gibt auch euch oder den anderen Käufern auch wieder die Sicherheit, wo ihr genau sehen könnt, was an der Maschine gemacht wird.
Ja, das ist ja, ich meine, bei Traktoren ist das ja so eine Sache, da hast du ein bisschen so deine Wartung, aber wenn es jetzt um Erntemaschinen oder so geht, ne, dann hast du ja wirklich riesige Preisdeltas, die sowas ausmachen könnte.
Ja. Absolut.
Also ich meine, du hast ja jetzt keine Probefläche, wo du den Drescher irgendwie jetzt mal kurz testen kannst oder so, ne? Aber
nee. Das ist jetzt,
Er läuft, ja, aber so, du kriegst er ja nicht durch. Normalerweise, wenn du dir den Drescher genau anguckst, dann weißt du auch ungefähr, wie der Verschleißzustand ist. Zumindest wäre es gut, um den Preis abzuschätzen. Ne? Aber geht natürlich jetzt nicht überall. Ne? Und deswegen, ja, sowas hilft natürlich schon. Weil ich bin ehrlich, ich habe noch, mein Vater hat damals noch immer mal so eine Auktion mitgemacht, hat da vor dem PC gesessen und dann geguckt, hier, komm, wollen wir das nehmen? Brauchen wir das? Nein, brauchen wir nicht.
Den hat wohl auf diese
Kaufbräuche. Und dann wurde es trotzdem gekommen.
Die Hausbank da, oder?
Ja, das waren meist so Kleinigkeiten. Ne? Oder ich glaube, einen Tacker haben wir auch mal aus der Auktion gekauft. Auch alles in Ordnung. Ne? Sonst früher war es ja auch immer so ein bisschen so der Geheimtipp, Auktion. Ne? Ah, hast du gehört, hier da die Auktion und so hier und da und kriegt kaum einer mit und dann kannst du richtig günstig was schießen. Also ich glaube, du kannst günstig was schießen, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass keiner mehr davon weiß.
Und das ist ja eigentlich genau unsere Stärke. Wir sind super international, haben eine riesen Käufer- und Bieterschaft auch aus dem Ausland. Europäisches Ausland und weiter. Wir verkaufen regelmäßig Maschinen nach Vietnam, nach Neuseeland, nach Chile. Und das ist eigentlich unsere Stärke. Aus Verkäufersicht möglichst viele Bieter und Käufer heranzuziehen. Weil umso mehr Bieter und Käufer du hast, umso höher ist der Preis. Weil genauso, Joni, wie du eben sagtest, mal bietet einer oder hat sein Limit bei 50.000 gesetzt, der andere bei 55, der andere bei 60. Mhm. Umso mehr Leute du zusammenkriegst, umso höher ist der Preis. Das ist einer unserer ganz, ganz großen Stärken von Ritchie Buns.
Mhm. Und auf den Preis, ich meine, also ihr habt den Verkaufspreis, da kommt ja jetzt noch euer Anteil da oben drauf.
Genau, da kommt eine Käufergebühr drauf, ist geregelt, ist vielleicht jetzt ein bisschen zu komplex, um das hier zu erklären, weil das ist gestaffelt nach 1000, also nach dem Verkaufspreis praktisch.
Okay, also ihr habt so gesehen einen Anteil an dem Verkaufspreis, aber jetzt nicht eine Prozentangabe, sondern abgestuft.
Ja, zwischen 12 und 75.000 sind es 4,85%, das hat Käufergebühr draufkommt. Und ab 75.000, egal wie viel, also auch wenn du große Drescher kaufst oder was auch immer, sind es immer 3.638 Euro, also knapp 3.600 Euro, die oben drauf kommen, egal für wie teuer die dann verkauft ist.
Mhm. Das ist ja euer, das ist sozusagen dafür, dass ihr alles organisiert, dass ihr die Auktion überhaupt auf die Beine stellt. Das ist halt dann so, ihr könnt es ja auch nicht aus Spaß an der Freude machen. Das
gehört ja auch gut Aufwand dazu, den wir betreiben dafür. Wir fahren raus, wir haben die Leute. Ich meine, generell, ich glaube, das Thema, das wollten wir irgendwann nochmal ansprechen, Ritchies weltweit. Es ist eine Firma mit 8000 Mitarbeitern. Wir reden da über einen amerikanisch-kanadischen Aktienkonzern. Generell mal, um die Größe von Ritchies darzulegen, das weltweit größte Auktionshaus für Land- und Baumaschinen. Ist wichtig zu sagen. Dann natürlich die Summe der Assets, die ich gerne nenne. Entschuldigung, erster Tag und die Stimme bricht schon. Die Summe der Assets, die wir verkaufen, also Lots, beläuft sich um die 780.000 Lots, die Ritchies im Jahr versteigert. Tendenz sehr stark steigend.
Mhm.
Dann kommt noch dazu, wir haben circa 500 Auktionen im Jahr weltweit. Und solche Yards wie Meppen haben wir, ich glaube, 90 Stück weltweit in unterschiedlichen Größen. Also zum Beispiel Orlando war dieses Jahr im Frühjahr eine große Auktion. Da reden wir von 16.000 Lots, die in 4 Tagen.
Wie viel Fläche brauchst du für so viele Maschinen?
Also Meppen hat 17 Hektar. Ich weiß nicht, Orlando, was haben die? Irgendwie 100, knapp 100 Hektar?
Oder so? Aber es ist nur, die machen in 6 Tagen geht es sogar oft die Auktion von Montag bis Samstag 250 Millionen Euro Umsatz innerhalb der 6 Tage.
Wahnsinn. Aber da wäre vielleicht...
Da steht alles auf dem Hof, aber, ne?
Ja. Wie viel Umsatz macht Ritchie Bros im Jahr?
Nee, weltweit um die 6 Milliarden, wenn wir nur Ritchie sehen. Wir haben jetzt vor 1,5 Jahren die Firma IAA aufgekauft. Die machen auch Optionen für PKWs, aber in Unfallautos normalerweise.
Mhm.
Das ist eine sehr große Firma, die wir auch mit aufgekauft haben von Ritchie Brothers. Und ich glaube, zusammen liegen wir dann bei 14 Milliarden. Aber rein Ritchie-Geschäft liegen wir bei 6 Milliarden.
Krass.
Also Ritchie Auctioneers meinst du, darüber ist ja immer dieses Head Office RB Global.
Genau.
Das alte Ritchie-Geschäft, alles dazu gehört.
Das ist unser ganz normaler Zähler.
Aber jetzt vielleicht, um das auch mal zu erklären, wie das funktioniert. Du bist ja Einkäufer, so gesehen, Gerrit. Also du fährst praktisch zu den Kunden und kaufst die Maschinen, die dann zum Schluss in Meppen auf dem Platz stehen. Beziehungsweise, das ist ja das, was man verstehen muss. Theoretisch, du kaufst du sie nicht, sondern du nimmst sie nur mit. Richie Bros kauft ja selten oder fast gar nichts, sondern ihr nehmt die Maschinen eigentlich nur mit und wickelt nur den Verkauf ab. Aber euch selber gehört ja so gesehen nichts. Deswegen braucht ihr auch diese Gebühr, weil ihr ja selber mit den Maschinen so gesehen keinen Gewinn macht. Oder? Also wie läuft, erklär doch mal den Leuten, dass sie so ein bisschen verstehen, wie läuft das ab? Du fährst rum, durch die Gegend sagst, oh, da steht ein Traktor, den möchte ich gern kaufen.
Nee, also es ist so, das Leben als ja Territory Manager nennen wir das, der so sein Gebiet hat, Dienstleiter, Gebietsverantwortlicher, however, bei mir Bayern und Österreich, ist es so, du bist hauptsächlich in Kontakt mit den Händlern, oder hauptsächlich mit Händlern, natürlich der ein oder andere Lohnunternehmer oder Landwirt.
Ich habe noch einen Axion. Willst du den haben?
Tacke, schauen wir uns an und gib ihm.
Aber ich wirklich, also
bist du schnell im Anliefer?
Ja, nächste Woche.
Nächste Woche ist die
Auktion. Ach, ja, Mann, der ist fix fertig.
Das ist aber Spaß, ne?
Wir müssen auch sagen,
normalerweise ist unsere Beratung, liefert früh genug an, lasst uns über die Maschine sprechen, lasst uns über eure Preiserwartung sprechen, ob wir die auch so sehen. Also Gerrit, steig du dann nochmal ein bisschen tiefer drauf ein.
Die machen wir dann im März.
Ja.
Aber lass dann nochmal telefonieren.
Also die Intention hier ja auf der Messe von euch soll ja nicht sein, kommt und bringt noch schnell vor der Messe eure Maschinen. Jetzt ist das Thema ist eigentlich durch. Ja. Jetzt ist eure Intention, kommt und guckt, was ihr vielleicht kaufen könnt. Mhm. Und den Winter über schaut mal, was ihr vielleicht verkaufen wollt, damit die Leute, die jetzt auf der Messe sind, im Endeffekt über den Winter die Maschinen zu euch bringen und die dann im März versteigert werden.
Richtig. Das ist ja das, wo ich jetzt gerade weiter erzählen wollte. Also wie gesagt, ich bin hauptsächlich in Kontakt mit Lohnunternehmern, Landwirten und Händlern. Das sind feste Kunden, die wir kennen. Natürlich sind es immer wieder Neukunden, die auf uns aufmerksam werden. Die sagen, hey, ich habe hier eine Maschine oder meistens sind es Maschinenpakete, die ich über euch verkaufen möchte. Handelt sich sehr oft um Fremdmarken. Johnny Händler, was soll denn mit dem Fendt? Mhm. Dann handelt es sich teilweise um Maschinen, die sie eingetauscht haben. Teilweise Maschinen, die sie bei sich in der Region vielleicht nicht loskriegen.
Oder auch nicht loskriegen wollen, oder? Du willst ja nicht in deiner eigenen Region fremde Marken verkaufen.
Genau, richtig. So ein bisschen grenzübergreifend auch mal verkaufen. Und vor allem auch global. Ich meine, so ein Häcksler, so ein alter Johnny Häcksler von 25 Jahre alt mit 7000 Stunden. Wer kauft den in Deutschland?
Aber läuft im Nahen Osten läuft doch ganz viel sowas.
Im Nahen Osten unter solche Maschinen, also wie der Häcksler, den ich jetzt gerade angesprochen habe, Kolumbien, Brasilien, das sind dann diese End-End-User, also die, die Maschine kaufen und dann wirklich bis zum Tode fahren.
Weil ich sehe manchmal Videos, ja gut, das ist dann halt wieder der, da weißt du nicht, ob das jetzt alles so stimmt oder so, aber das war auch schon vor 3-4 Jahren, dass, ja, ich sag mal, irgendwo in Pakistan oder irgendwo südöstlich von hier so ein Jaguar 850 irgendwo steht und der stationär umgebaut wurde und dann die Maispflanzen da per Hand reingeschmissen werden.
Ach,
die müssen da ja auch irgendwie.
Und dann ist noch der Aufkleber von irgendeinem Lohner von Deutschland.
Ja, genau. Ja.
Ich sehe das immer wieder. Ich reise viel nach Afrika. Ich sehe dann immer wieder vom Lohnunternehmen oder auch vom Bauunternehmen Maschinen, die dann gegen dort laufen. Auch Bullis, ne? Den du dann auf der Straße mal rumfahren siehst, dann steht da ganz oft auf die deutsche Firma.
Ja, oder vielleicht auch, ja genau. Vielleicht auch der Aufkleber weg, aber noch so, wo es ursprünglich drauf geklebt hat, sieht man ja trotzdem, oder weil der Lack anders ausgeblichen ist. So.
Mhm. Ja. Das war echt, also ich war in Kenia im Mai, da habe ich das auch beobachtet und auch generell, was da so an Maschinerie unterwegs ist und wie spartanisch da manchmal dann der Zustand ist und wie da manche Sachen dann so geschweißt und geflickt werden. Das war echt. Mhm. Wild. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es bei uns auf dem Hof, wenn es ganz tolle ist, nicht auch mal wild werden kann. Aber das war schon wirklich, das war so ein bisschen Redneck-Engineering.
Was da wie den typischen Vierer-Golf mit 400.000 Kilometer.
Ja, ich meine, also 400.000 wäre ja gerade eingefahren dafür.
Da geht schon, ja, aber...
Nein, aber da unten wirklich. Ich glaube, da fahren welche mit 800.000.
Ja, und die Mercedes, die alten Taxis, 1 Million.
Eine Million.
Ja, gut, da hätte ich auch keine Polizei und sagt, hier 1,6 Millimeter Profil und so. Und da, die Reifen sind runtergefahren, da wird halt einfach so fahren.
Da sind Reifen drauf. Gut, reicht.
Sind noch ein bisschen schwarz.
Ja.
Wir haben
also das soll ja nicht böse klingen. In Afrika hast du ja auch eine Riesenschere zwischen den in der Stadt in Nairobi irgendwo, die eigentlich quasi auf dem Lebensstandard sind wie bei uns, und auf dem Land halt bis ganz runter, bis, ja, ich sag mal, deutlich unter die Armutsgrenze. Da gibt's ja wirklich alles. Auch an Maschinen.
Aber nicht, dafür musst du ja nicht mal nach Afrika gehen. Also in Rumänien haben wir das genauso gesehen. Die einen fahren mit dem Golf 7, die anderen fahren mit dem Eselkarren.
Da fährt der Quad also,
und dann. Ja, aber das ist aber auch was Kulturelles, meine ich. Das sind,
ja, kann schon auch sein.
Ich meine, dass wir haben ja einen Mitarbeiter aus Rumänien, der das auch erzählt, die Leute mit diesen Karren, die wohnen immer an irgendeinem Ende von dem Dorf, und das ist irgendwie spezielle Ethnie. Aber ich will da jetzt nicht zu viel zu sagen, weil sonst begebe ich mich in ganz schwieriges Territorium, glaube ich. Ja. Aber das ist tatsächlich, aber im Prinzip ist es so. Am Ende wird 100 Jahre auseinanderliegende Technik zusammen auf der Straße gefahren.
Und was du auch gesagt hast, wie die Leute ihr Zeug da umbauen. Wir hatten an der Ballenpresse hinten, da war was gerissen. Dann alles voller Stroh, gell? Dann fahren wir da auf den Hof von dem einen Landwirt, wo wir die Flächen gepresst haben. Ja, da ist was gerissen, ob wir das schweißen können. So, der setzt sich hin, außenrum überall Stroh, oben drüber noch der Ballen, der setzt sich hin, zack, zack, schweißt da rum. Oh, und wir stehen alle so da, boah, da kannst du nicht mit angucken, ey. Aber das ist so, ja, es ist in solchen Ländern ist es halt anders wie bei uns.
Ist ein bisschen, als wir da in Rumänien waren und uns das angeguckt haben, haben wir auch so einen Landwirt-Lohnunternehmer besucht und seinen Fahrer. Mhm. Und da haben wir sind wir auf den Hof gekommen. Oh, Lexion 67, brandneu, runder Wetter. Mhm. Montana, weil es da wirklich hügelig war, der hat immer Sonnenblumen gedroschen. Und hat er uns erzählt, dass er Probleme hat mit dem Fahrantrieb, weil die Sensoren da vorne sitzen und so, hier und da, hat uns die Maschine gezeigt, oben der Teppich da drinnen in der Kabine, alles eingerichtet. Ja, und dann haben sie uns erzählt, und dann, oder ja, dann musste er kurz weg, und dann ist er auch kurz auf seinen Plumpskolo um die Ecke gegangen.
Ja.
Ne?
Yeah.
Ne? Und diese Kontraste hast du da.
Abartig,
ja. Und da hat er uns erzählt, ja, der Drescher, den haben die nicht selber so gekauft, sondern der ist stark gefördert durch ein EU-landwirtschaftliches Programm. Der wird dann 3 Jahre da gefahren und dann wird er wieder verkauft quasi. Und durch solche Sachen kommt dann super moderne Maschinerie quasi in Umwelten, wo die eigentlich so irgendwie ein bisschen rausstechen.
Genauso war es in Rumänien auch. Das genau, eins zu eins.
Das ist ja auch das, was wir letztendlich auch machen. Wir verteilen ja die Maschinen auch irgendwo weltweit in andere Richtungen.
Was für eine Überleitung, ey, Wahnsinn.
Ich dachte mir auch, ich hab mir auch schon eine überlegt gehabt, aber Gerrit hat es gut gemacht. Ja,
lange Marketing-Erfahrung.
Ja, ist so. Aber ich meine, ihr profitiert ja auch davon, dass es diesen internationalen Markt gibt, weil die Maschinen, sag ich mal, die in Deutschland, klar, die meisten Maschinen werden in Deutschland bleiben und auch hier nochmal ein Leben haben, aber manche Maschinen, die einfach hier nicht mehr genutzt die werden können,
hier.
Ja, und es wird aber, ihr verteilt die um praktisch, ihr sagt, okay, jetzt, wenn ich die auf eBay Kleinanzeigen tue, dann kommt da kein Bauer aus Kenia und sagt so, ja, du, würde ich mal gern, so.
Will mal angucken.
Ja, genau.
Wann hast du Zeit?
Das ist eigentlich der Vorteil, sag ich mal, wenn man es bei euch verkauft, dass man eine viel größere Reichweite hat.
Ja, voll. Zu diesem Thema Verkaufen bei Richie, so wie wir gerade schon drüber gesprochen hatten, also wir haben unser Gebiet, wenn jetzt ein Landwirt oder ein Lohnunternehmer oder wie gesagt der Händler uns kontaktiert, hey, ich mag meine Maschine über euch verkaufen, was wir machen, wir fahren raus, wir kommen vorbei, schauen uns die Maschinen an, wir bewerten sie und sagen so unverbindlich, ey, okay, ja, die Maschine sehen wir in dem und dem Preis auf der Auktion, weil wir natürlich weltweite Marktpreise nutzen. Also wenn jemand Marktpreise gerade hat, wie Maschinen verkauft werden, würde sagen, dann würde ich uns vor allem auch mit teilweise den Preisen aus Maskus, was ja auch zu uns gehört, was ja auch sehr bekannt ist, dann können wir die Marktpreise gerade relativ gut und realistisch einschätzen.
Ist das für euch auch ein Geschäftsmodell, so Preisansätze? Also könnt ihr diese Informationen auch irgendwo verkaufen? Ja, nur die reinen Infos, oder sagt ihr, nutzt ihr eigentlich nur intern und gut ist?
Also was du machen kannst, du siehst, die Auktionsergebnisse kannst du sowieso einsehen bei uns auf der Internetseite. Also meldest dich an E-Mail und Passwort kostenlos. Meldest dich an und siehst dann eben die Auktionsergebnisse, für was Maschinen verkauft worden sind. Und wenn es dann wirklich mehr ins Detail gehen soll und über längere Jahre, dann einfach uns kontaktieren, Gebietsverantwortlichen.
Aber ich weiß nicht, ob ich mir Gerrit jetzt auf den Hof holen möchte. Also das ist echt so eine Sache.
Gerrit kauft ja nicht nur den Axi und er kauft auch andere Sachen.
Und danach ist der Hof leer. Ich würde auch zu dir und das, Hof kommen. Und, das, und der Kühlschrank ist danach auf jeden Fall auch leer.
Ah ja, wir haben schon ein paar Nächte dafür, erlebt.
Ja, also dazu gesagt, Gerrit und ich, wir haben schon die ein oder andere Runde hier in Hannover auch mal gedreht. Du warst damals bei Fendt.
Ja, richtig.
War der Spritzenmann. Ne? Und da haben wir auch mal ein bisschen zusammen Sachen getan. Deswegen, also nicht wundern, wenn es hier ein paar Sprüche Sachen gibt.
Getan.
Dass, okay, ja, wie soll ich halt mich klar. Möglichst zurück, was wir so gemacht haben. Aber es war schon lustig.
Lustige Zeit. Ja.
Und wir waren auch mal mit dem Moped in Österreich.
Ah, stimmt, wir sind Motorrad gefahren.
Ja, wir sind Motorrad gefahren, ja. Und ich hatte richtig Bammel, als der Polizist auf einmal vor dem Jochpass stand.
Oh Gott, den haben sie angehalten.
Ich sag's. Aber ich angehalten.
Dezibel, abgefahrene Reifen.
Ah. Aber ich bin so durchgekommen. Aber gar kein Problem.
Österreichischen Polizisten,
die Reifen waren auch schwarz.
Die Reifen waren tatsächlich schwarz.
Ach so. Aber kennst du die österreichischen Polizisten und dann hast du ein bisschen einen Zehner hinten rein und dann geht's schon wieder und dann ist es weitergegangen, Alter.
Was schaffen wir jetzt wieder mit dem Podcast?
Das stimmt jetzt.
Das war, also, das, ja. Naja, ist, glaube ich, gut alles gegangen, weil er wollte am Ende nur die Dezibelzahl im Fahrzeugschein im wissen.
Fahrzeugschein.
Wie viel das Ding wirklich hatte, war egal.
Du hattest deinen Fahrzeugschein nicht dabei.
Den stimmt, hatte den hatte ich dabei. Ich hatte nichts dabei, gar nichts. Keine Anten, gar nichts. Ne? Wir haben einfach gesagt, ja komm, lass uns schnell losfahren. Ne? Mit einer Sumo, also Enduro umgebaut auf Sumo und dann zu Hause angerufen mit dem Fahrzeugschein. Dann musst du dir vorstellen, da ist dieser Polizist währenddessen ich auf diesen Fahrzeugschein gewartet habe, die ganze Zeit um dieses Motorrad rumgelaufen und dann dachte ich so...
Der Ständer ist aber auch nicht richtig so, befestigt. Also, und
da dachte ich, wenn der Fahrzeugschein gleich da ist, dann pflückt der mich da komplett auseinander. Dann kann ich gleich Anhänger bestellen und nach Hause fahren. Nee, aber ging.
Ja, Bärbel wäre halt kurz gekommen und hätte ich mir dann geholt.
Also, ja.
Bärbel macht das schon.
Kilian.
Ja. Also bei meinem Motorrad war alles okay.
Ja. Kilian haben wir auch schon mal aus der Patsche geholfen. Mit seinem Auto. Machen wir jetzt auch mal.
Hey, apropos jetzt bin ich wieder der Gott auf Überleitungen. Motorräder haben wir auch ab und zu.
Echt jetzt?
Ja.
Hey, in der letzten...
Wir haben ganz wilde Sachen. Ich habe letztens... Wir haben gerade 4 Flugzeuge in Amerika stehen.
Also, aber normal...
Ich weiß nicht, wo die herkommen.
Linienflugzeuge oder Spraying Planes?
Zwei Privatjets. Also okay. Wirklich ein Cessna ist mit dabei. Ein Airtractor, also ein Spritzenflieger. Und so einen kleinen Helikopter. Und wir hatten mal einen größeren Jet und die Yacht.
Von Yacht, manchmal haben wir Schiffe auch.
Ja, hier gab es aber auch schon Boote.
Werden die dann auch trotzdem auf den Dings geschleppt oder wie läuft das dann?
Die Flieger, die stehen in dem Hangar. Die wurden einfach so fotografiert.
Hey, die Flieger müssen als erstes kommen, wenn der Platz noch leer ist und werden dann, wenn alles weg ist vom Platz, können die wieder starten.
auf dem Schotterfeld.
Und gut, in Nordamerika generell ist ja auch ein großes Thema Real Estate. Also Flächen, Immobilien haben wir schon auch öfter
mal. In Kanada machen wir auch ganze Höfe.
Die werden über Ritchie Bros versteigert.
Seit, glaube ich, anderthalb Jahren machen wir Offsite Sales. Das heißt, wir gehen zum Beispiel zum Lohnunternehmer auf den Hof, machen dort die Auktion. Wenn der seinen Hof aufgeben will und keinen hat, der den übernehmen will, ne? Keinen Erbnachfolger, was auch immer. Da machen wir seit anderthalb Jahren relativ viele Offsite-Sales bei denen auf dem Hof und in Kanada, aber komplett alles. Maschinen, Hof, Flächen, alles zusammen.
Und ist das dann eine extra Auktion oder fließt das alles in die großen Dinger und...
Nee, das ist alles
also das ist eine extra Auktion, wenn du jetzt ein größeres Unternehmen hast... wenn das aufgelöst, also quasi wie so eine, ergibt ja auch Versteigerungen, wenn jemand sich ein bisschen verkalkuliert hat.
Gibt's auch, ja.
Dabi sehe ich sonst auch so von Banken oder Bankdienstleistern, die sowas dann anbieten.
Mhm.
Machen
wir tendenziell nicht.
Mhm.
Wir, gerade so in Frankreich, sind das diese Offsite-Sales beim Lohnunternehmen, wenn der keinen Nachfolger hat, wenn er aussteigen möchte.
Mhm.
Aber alles, was so Insolvenzen ist, solche Sachen, machen wir ganz wenig. Eigentlich fast überhaupt nicht. Für uns ist einfach ein ganz normaler Kanal, um seine Maschinen zu verkaufen.
Aber wenn jetzt ihr in Kanada einen Hof verkauft oder versteigert, ist es dann so wie hier, die Leute können dann ein paar Tage vorher auf den Hof kommen, können sich alles anschauen und dann ist es halt einfach ein Objekt in dieser Auktion und du steigerst einfach da drauf und der, wo er am meisten hat, kriegt zum Schluss.
Ja, das ist, in Kanada ist das ein bisschen anders, weil die ja auch noch parallel die Live-Auktionen machen Die haben dann so einen kleinen Pickup, mit dem die auf die Höfe fahren. Du hast jetzt einen kleinen Pickup.
F-150
Liter. F-350 oder so, keine Ahnung. Mit dem Pickup fahren die auf die Höfe und da sitzt der Auktionator drin. Das ist wie so ein Bimobil, weißt du, wie so eine Wohnkabine hinten drauf. Und versteigert dann wirklich auf dem Hof und dann schreien die auf dem Hof und machen und tun, aber parallel läuft es trotzdem online.
Okay.
Und dann wird immer auf dem Pickup steht dann oben drauf so eine LED-Leiste mit der Zahl, was die Maschine gerade hat. Dann steht halt auch drauf, okay, wurde online überboten, okay, wurde jetzt wieder auf dem Platz überboten, wurde wieder online überboten, etc. Und dann geht das so hin und her. Kannst aber die Maschinen trotzdem anschauen.
Hm. Jetzt, wenn ich da, wenn das die ganze Zeit hier so durchläuft, da kriege ich schon wieder richtig Lust nächste Woche, wenn ich da bin. Jetzt ist ja November-Auktion. Jetzt letztes Jahr im November war ich da. Ich glaube, das war ja so mit Abstand die größte Auktion. Ja. Wie viel Lots waren letztes Jahr im November? Wenn ihr sagt, das war so die mit Abstand größte. Du hast ja gesagt, in Kanada sind es manchmal bis zu 16.000. Was war jetzt hier in Meppen das meiste?
Ich meine, wir hatten 2.700 Lots, aber sehr viel groß in Maschinen.
Ja.
Jetzt haben wir 1960 oder 70 Lots, also 1000, knappe an die 2000 Lots für nächste Woche, die in die Auktion gehen. Aber klar, wir haben auch jetzt wieder eine sehr schöne Auktion zusammengesammelt und aufgebaut, aber nicht vergleichbar mit letztes Jahr. Mhm. Klar, haben wir da ganz am Anfang übergesprochen, ist der Markt, der sich gedreht hat, ne? Also viel wurde abverkauft, viele Gebrauchtmaschinen standen bei den Händlern auf dem Hof rum. Die haben jetzt einen neuen Eigentümer gefunden. Es gibt trotzdem nochmal eine sehr schöne Auktion für nächste Woche zusammengebracht.
Habt ihr das Gefühl, dass die Auktion bzw. die Preise, die zum Schluss gezahlt werden für Gebrauchtmaschinen, die jetzt bei euch versteigert werden, dass es auch so ein bisschen eine Richtung vorgibt, wie der Markt jetzt auf anderen Plattformen, wo keine Auktionen sind, jetzt mal eBay Kleinanzeigen mal da dahin gelassen, aber so Technikbörse oder so, habt ihr das Gefühl, dass eure Preise da dann auch so ein bisschen eine Richtung vorgeben?
Also es sind schon marktrealistische Preise und vor allem auch, wenn wir das vergleichen, für was Maschinen im Internet teilweise stehen und für was sie dann letztendlich ja verkauft werden. Mhm. Das sage ich ja auch immer, im Internet, wenn ich einen Schlepper sehe, in Traktorpool oder Technikbörse, am Ende des Tages ist es ein Wunschpreis, der da dran steht.
Mhm.
Das ist ja nicht der Marktpreis und auch erst recht nicht der Preis, für den er dann am Ende des Tages verkauft wird. Nach Verhandeln, nach Transport, bla bla bla. Und von daher ist es bei uns schon eine Richtung, darum sind unsere Bewertungen, auch wenn wir Maschinen bewerten, so wirklich explizit mittlerweile, weil wir einfach die Daten haben, wo wir sagen, okay, da landen die Maschinen.
Okay.
Und realisierte Verkaufspreise, das ist bei uns ein Riesenunterschied. Und sind es immer realisierte Verkaufspreise? Und wenn der Kunde sich vor uns auf rbauktion.de registriert mit E-Mail und Passwort, dann sieht er immer die realisierten Verkaufspreise. Und das ist genau das, was Gerrit eben sagte, bei Technikbörse und Traktorpool etc. sieht es mal Wunschpreis.
Weiß ja nicht, für wie viel die Maschine hinterweggegangen
ist. Ja, klar. Oder ob man es auch nur reinstellt, um mal zu testen, wären die Leute bereit, das zu zahlen und zum Schluss verkaufst du dann sowieso nicht. Du willst nur mal einen Anhaltspunkt haben. Ja. Und das ich glaube, auf Kleinanzeigen ist das so ein ganz typisches Ding. Nur mal so ein bisschen Versuch und Test.
Das ist ja auch irgendwie, ich finde das ein bisschen lästig manchmal, mit Kleinanzeigen Sachen zu kaufen und verkaufen. Dann sprichst du mit den Leuten. Ich glaube, ich bin selber auch manchmal schwierig, wenn ich mal nicht reingucke in die App und keine Benachrichtigung an habe, dass ich mal nicht antworte, irgendwie mal eine Zeit lang und dann springt er wieder ab, da muss ich darum kümmern, dann kommen noch so ein paar, was letzte Preis, Bruder. Und dann, weiß ich nicht. Dann bin ich dann eigentlich irgendwann froh, wenn ich dann nicht noch mehr Aufwand da reinstecken muss, sondern einfach sagen, so, der ist jetzt weg, da habe ich jetzt vielleicht an der Sämaschine ein Tausender weniger, aber ich habe zumindest nicht so viel Zeit da rein investiert, die das an den Mann zu bringen.
Und bei uns vielleicht mal zusammengefasst dazu. Bei uns, die Maschinen werden tendenziell ohne Garantie und ohne Gewährleistung verkauft. Das ist eine ganz neue Maschine und da kommt die...
Also die Herstellergarantie dort, ja.
Aber tendenziell ohne Garantie, ohne Gewährleistung, wir haben eine riesen Käuferschaft. Also nur weil eine Maschine jetzt schon sehr alt ist und vielleicht 10.000 Stunden hat, findest du vielleicht keinen deutschen Käufer mehr. Mhm. Aber in vielen anderen Ländern ist die Maschine noch sehr begehrt. Wenn sie dann dadurch einen viel höheren Preis, dann sind wir wieder bei dem ganz am Anfang, umso mehr Käufer und Bieter du auch aus der ganzen Welt hast, umso höher geht der Preis, weil jeder hat seine eigene Preisvorstellung, wie viel er bereit ist, für seine Maschine zu geben.
Und was ganz wichtig ist, glaube ich auch, die Maschine ist ja fix weg. Also es ist ja nicht so, ich gucke ja auch spaßhalber immer auf eBay, ich würde ja irgendwann mal gerne noch so einen hässlichen alten orangenen Renault besitzen. Und da ist auch einer drin und der ist jetzt inzwischen, ich glaube am Anfang war er bei 32, inzwischen ist er bei 25 und der versucht schon seit einem Jahr den Traktor loszuwerden. So.
Dann ist es einfach gerade nicht wert.
Eben, also dann stellt er den bei euch hin, vielleicht kriegt er dann anstatt den 25, die er gerade will, vielleicht kriegt er dann nur noch 22, so. Aber die Maschine ist ja auf jeden Fall weg und er hat auf jeden Fall sein Geld. Also da muss man halt auch sagen, okay, wenn er halt 32 haben will, ist halt einfach unrealistisch. Dann sei realistisch, guck, dass das Ding schnell über die Bühne geht. Und das kann er eben, sag ich mal, bei euch machen, weil weg ist die Maschine auf jeden Fall. Und es wird immer einen haben, der ungefähr weiß, was ist das Ding wert und wird auch das zahlen. So.
Also weg ist sie auf jeden Fall. Aber es besteht dann ja immer die Angst so von wegen, ja, wenn ich das da jetzt hingebe, was ist, wenn er viel weniger für geboten wird, als ich jetzt so denke, und dann habe ich den da hingegeben und dann gibt's da nicht genug Geld für und dann hätte ich es ja vielleicht sogar selber verkaufen können. Wie
Spiel?
Ja, genau. Das hätte ich mir jetzt gerne nachgefragt, wie ihr damit umgeht.
Also da kommen wir ins Spiel, zum Beispiel Gerrit oder die anderen Territory Managers, Außendienstler, die dann zum Kunden hinfahren und im Gespräch die Preiseinschätzung mit dir machen. Das heißt, was ist deine Vorstellung? Ist die
realistische Vorstellung.
Ja, was ist deine realistische Vorstellung? Also was musst du für die Maschine haben? Nicht was Wunschpreis, was hättest du vielleicht irgendwie gerne in der Theorie? So, das heißt, was müsstest du wirklich für die Maschine haben? Wenn du sagst 60 und Werdet sagt bei uns, wäre die Einschätzung 45 oder 50, dann würden wir sagen, diese Maschine ist nichts für uns für die Auktion. Sondern lass uns über eine andere Maschine sprechen oder ein anderes Paket oder was auch immer. Oder also, versuche es erst selber im halben Jahr und dann kommen wir zurück.
Das sage ich auch manchmal, ja.
Wir haben ja auch unsere Daten weltweit, wo wir sagen können, diese Maschine ist in den letzten 2 Jahren für den und den Preis verkauft worden. Und wenn alle irgendwie zwischen 45 und 50 lagen und du jetzt 60 haben, ja, sorry, dann siehst du an deiner Maschine so viel Gold, was aber keine andere an deiner Maschine ist.
Und du wirst sie dann aber auch nicht auf einer anderen Plattform für 60 loskriegen. In der Regel nicht.
Aber du willst ja die, ich sag mal, die Unzufriedenheit vermeiden, so von wegen, ja, nehmen wir jetzt trotzdem mit und dann kriegt er eben nur den Marktpreis, weniger als er denkt, dann ist er unzufrieden. Das willst du ja eigentlich vermeiden. Dann sagst du lieber nein, oder wie?
Uns ist ja wichtig, dass wir die Kunden behalten. Und das ist ja kein One-Time-Business, sondern wir wollen ja auf Dauer miteinander zusammenarbeiten. Und das ist auch so, ich habe zu manchen Maschinen auch gesagt, nee, bring die nicht im September. Erntetechnik zum Beispiel oder im Juni, sondern das ist eher was für November oder März, was unsere stärksten Auktionen sind. Und da musst du einfach offen und ehrlich kommunizieren oder genauso wie niegelnagelneue Maschinen, die irgendwie 2 Stunden drauf haben, aber erst ein halbes Jahr alt sind. Ich meine, das ist, du kaufst ja, wenn du so eine Maschine kaufen willst, dann gehst du erstmal zum Händler und lass dir da ein Angebot machen etc. Aber das ist zum Beispiel auch eine Sache, wo wir teilweise einfach sagen, nee, rentiert sich nicht oder wir brauchen uns nicht. Oder wir können dir anders weiterhelfen. Dann kommt halt wieder Maskus ins Spiel oder Marketplace E oder Iron Planet, sehr bekannt aus der Baumaschinenbranche, was wir auch noch parallel haben.
Also das sind einfach Online-Marktplätze? Das
sind Online-Marktplätze, richtig.
Okay, also ganz normal Käufer, Verkäufer
ja.
werden zusammengebracht wie so ein Traktorpool oder wie so.
Richtig,
ja.
Technikbörse etc.
Technikbörse, ja.
Und ich meine, Maskus ist in der Landtechnikbranche schon sehr bekannt, vor allem auch in der Forstbranche sehr bekannt.
Also Ritchie Bros, ich weiß nicht, Ritchie Bros ist mir mehr ein Begriff als die anderen Plattformen. Ja, ja. Aber sind die schon in Europa auch etabliert oder sind es auch eher US-amerikanische Plattformen?
Maskus ist sehr groß in Europa.
Okay.
Ist, glaube ich, größer als Technikbörse und Traktorpool. Und gehört auch zu unserer Gruppe als Abi Global, als Ritchie Brothers. Und unser Herz hängt natürlich an den Meppen-Auktionen.
Ja.
An einem schönen Auktionsbusiness.
Also ich weiß, bei uns 3 Ortschaften Weide läuft auch so ein Häckselwagen, der ist auch damals über Meppen. Und das Lustige ist, da ist auch noch so ein bisschen der Aufkleber drauf. Ich weiß es nur nicht mehr. Ich bin vor ein paar Jahren, hatte ich den mal beim Silieren ausgeliehen. Und das Lustige ist, ich weiß ja, der kommt von Meppen praktisch. Damals hatte ich ja mit euch noch so gar nichts zu tun. Und dann habe ich ihn wiederum in der Story und dann schreibt mir aber auf der Story wieder der Verkäufer und sagt, das war mal unser Wagen. Witzig, wo der jetzt so gelandet ist. So. Da denke ich mir auch, ist immer interessant, was doch Social Media für eine Connection gibt oder wie viele Leute da mit drin hängen. Und zum Schluss kennst du alle und jeden.
Ich finde das auch interessant, wenn du dann siehst, was für ein Mensch hat deine Maschine gekauft? Wer sagt jetzt, okay, oder wenn du sagst, okay, reicht mir jetzt, irgendwer anders nimmt die, wer sagt dann jetzt, okay, für mich ist das aber genau das Richtige, ich brauche den jetzt in dem Zustand, dann nehme ich den.
Mhm.
Das ist also generell, wo die weiterlebt, ist
schon theoretisch bleibt sie ja anonym bei uns, aber ich meine, wer sich in der Branche ein bisschen auskennt,
weiß es.
Weil du nochmal gesagt hast, wegen ohne Garantie, hast du im Gewerbebetrieb sowieso. Also wenn du von Gewerbe zu Gewerbe verkaufst, hast du ja eh keine Garantie ohne Leistung und darum kann dich auch keiner mehr irgendwie anfechten, wenn jetzt irgendwas.
Auch witzig, vor 2 Jahren war, glaube ich, dieser Tridem TX-Ladewagen in Schweden, der umgekippt war und ja so verzogen war. Und auch so ein 900er TMS hat beides von Graf von Alinas Landleben, da ein Kumpel mal gekauft. Und dann schickt die mir auf einmal Bilder, erstmal von der Auktion, wo die den Ladewagen so ersteigert haben. Und ein Jahr später kriege ich Bilder, wie der akkurat sauber hergerichtet, wie aus dem Schächtele in der Halle steht. Und ich denke mir so, geil, die kaufen den halt ein, richten den einmal her, überarbeiten den komplett und dann sieht das Ding wieder sauber aus. Klar, du musst dann, wenn der aus Schweden kommt, erstmal andere Zugöse hinmachen so oder Kugel halt hinmachen. Ja.
Zulassung nochmal ändern.
Genau, das, aber das sind ja, sag ich mal, Kleinigkeiten. Aber der Karne, wunderschön sah der aus. Also es ist schon so, dass, wie du sagst, so manche Leute, die einen sagen, boah, der ist umgekippt, ich will den nicht mehr, ich sehe da keinen Wert mehr oder kriegen den halt von der Versicherung ersetzt oder keine Ahnung. Und die anderen sagen, hey, den kann ich hier günstig schießen, der ist umgekippt, ich stecke da ein bisschen Mühe und Arbeit rein und zum Schluss habe ich einen geilen Wagen. Mhm. Also coole Beispiele kriege ich immer wieder jetzt aus dem echten Leben, finde ich immer interessant.
Ja, und damit würde ich sagen,
auch eine friedliche Agritechnik, oder?
Ich auch sagen.
In Bayern sagt man auch eine friedliche Wiesen.
Willst du das denn friedlich oder willst du heute Abend mal hier mit den antialkoholischen Getränken aufhören?
Ja.
Stell mich nicht immer so dar.
Gerrit, du trinkst stilles Wasser.
Ja, ich weiß. Es ist ja auch nur, es ist 8.40 Uhr. So, nee, aber Agritechniker wird lustig. Kommst vorbei, Halle 24 sind wir. Trinkst ein Bier, trinkst ein Kaffee mit uns. Und kommst mit uns ins Gespräch. Und gut, wir laufen uns eh noch öfter über den Weg.
Ich denke auch.
Und Klaus.
Kommt auch an, auf welche Uhrzeit, aber
bestimmt. Grauhaus oder
Grauhaus oder voll.
Okay, Dankeschön.
Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke für die Einblicke. Ich freue mich, am Montag wieder bei euch zu sein. Und dann, freuen wir uns auf die Messe.
Vielleicht gibt es wieder ein paar Kuriositäten aus mir.
Und wir werden sehen.
Bis dann.
Super, vielen Dank.
Bis dann.